Österreich 1.
Kunstradio. Radiokunst.
Yes, that's very important for me, not to be engaged in any groove. I want to be free and I want to be free for myself almost.
Die Stimme von Marcel Duchamp. Heuer wäre er 100 Jahre alt geworden. Im nächsten Jahr sind es 20 Jahre, seit er gestorben ist. Marcel Duchamp, der wohl faszinierendste und verwirrendste Erfindergeist der modernen Kunst. Dieser Sohn eines normannischen Notars, der wohl immer als einer der erstaunlichsten Geister seiner Zeit gelten wird, schreibt Pierre Caban über den Künstler, mit dem er 1966 ein berühmt gewordenes Interview geführt hat, das als Buch veröffentlicht worden ist. In unserer Sendung geht es natürlich um ein Radiointerview mit Marcel Duchamp, der mit seinem Bild Akt eine Treppe herabsteigend 1913 bei der Armory Show in New York einen Skandal auslöste und mit seinen Readymates oder mit seinem rätselhaften großen Glas, an dem er viele Jahre lang gearbeitet hat, ganz entscheidend dazu beitrug, dass sich der Kunstbegriff in unserem Jahrhundert verändert und erweitert hat.
Ja, da hat er wohl die Hauptverantwortung dafür zu tragen,
meint der Salzburger Kunsthistoriker Thomas Zaunschirm, Autor von 3 Büchern über Duchamp und heuer ständig mit Vorträgen zum 100. Geburtstag des Kunstrevolutionärs unterwegs.
Das meine ich, dass vielleicht oft gar nicht so viel drinnen ist, wie der ganze Mythos wichtig ist, der um ihn herum entstanden ist und oft dann auch die Werke, was andere aus ihm gemacht haben, ihn eigentlich erst wertvoll gemacht haben.
Formuliert Wolfgang Drexler, ebenfalls Kunsthistoriker, und zwar am Museum Moderner Kunst in Wien. Dass sich 2 österreichische Kunsthistoriker mit Duchamp beschäftigt haben, ist alles andere als selbstverständlich. Heißt es doch etwa im Vorwort zu einem der Bücher von Thomas Zaunschirm: Den Namen Marcel Duchamp hörte ich während meines Kunstgeschichtestudiums nie. Doch bevor wir die beiden Kunsthistoriker zum Radiointerview mit Marcel Duchamp zu Worte kommen lassen, möchte ich Ihnen ankündigen, was Sie sonst noch im Kunstradio erwartet. Nämlich eine Art Audiobrief aus London von Bill Furlong, der neue Audiokunst vorstellt, darunter 2 echte Überraschungen. Eine Arbeit des Bildhauers Richard Long und eine Audioarbeit aus der Sowjetunion. Zuerst aber zum Radiointerview mit Marcel Duchamp. Es wurde 1959 aufgenommen, und zwar von Richard Hamilton und George Hurt Hamilton.
The first one was in 1913. It was a bicycle wheel.
Just an ordinary wheel?
An ordinary wheel, a bicycle wheel, on a stand. I would turn it as I passed by. The movement of it would be like a fire in a fireplace, you know, it has that attraction of something moving in the room while you think about something else. Then the second one was a bottle dryer.
Marcel Duchamp erzählt von seinen Readymates, vom Fahrradrad aus dem Jahre 1913, dem Flaschentrockner und der Schneeschaufel, die schon in New York entstand. Ein anderes Readymate heißt Warum nicht niesen? Es besteht aus einem Vogelkäfig mit Würfelzucker aus Marmor.
First came in 1915. It was just a plain snow shovel bought at in a hardware shop, and it's now one of the replica of it is in Yale. Another one was called Why Not Sneeze. Of course, the title is not a descriptive title because that ready-made was made of a birdcage, a small birdcage, in which instead of a bird, there were cubes, which looked like sugar cubes.
The cubes were white marble.
That was the pun, the visual pun, that you, when you picked it up, you understood it was marble and no more sugar. Yes. I also added a thermometer in it.
In seinen Notizen erwähnt Marcel Duchamp einige Redimets, die nicht ausgeführt worden sind. Darunter eines, das er ein reziprokes Redimet nennt. Eines davon nenne ich ein reziprokes Redimet, sagt er, man nehme ein Bild von Rembrandt und statt es anzuschauen, verwende man es einfach als Bügelbrett.
Was that the last of the actual ready-mades to be manufactured?
Yes, but in my notes in the green box, I mentioned some that could be made. One is, I call it a reciprocal ready-made. You take a painting by Rembrandt, and instead of looking at it, you use it plainly as an ironing board. You iron your clothes on it. So it becomes a ready-made and reciprocal.
If you're rather hard on the Rembrandt.
It is. But we had to be iconoclastic then.
Er hat ja seit 1949 immer wieder in verstärktem Maße dann in den 50er Jahren Interviews gegeben. Das erste Interview von ihm wurde von NBC 1956 ausgestrahlt und dann kursierten eben bestimmte Interviews wie das der beiden Hamiltons aus dem Jahr 1959 auch in Tonbändern. Und ich kann mich nicht genau erinnern, das ist noch nicht sehr lange her, dass ich dieses Interview mit, also sehr beeindruckt gehört habe. Also das wird vielleicht 5 Jahre her sein.
Ich habe es bewusst jedenfalls noch nicht gehört. Es ist möglich, dass ich irgendwann in irgendeiner Sendung oder wo einen Ausschnitt gehört habe, aber ich habe es jedenfalls vergessen.
Ja, es hat mich sehr berührt. Und zwar eben nicht in inhaltlicher Weise, sondern es war, ich weiß nicht, also Schock ist vielleicht übertrieben, aber es ist etwas, was wir Kunsthistoriker oder überhaupt in unserer Kultur vielleicht etwas unterbewerten. Ich habe mir zum Kontrast einfach einmal vorgestellt, wie es wäre, wenn man einen lispelnden Picasso oder einen piepsenden Klimt oder einen stotternden Dürer oder irgendeinen tiefen Bass Raphaels hören würde, wie sich das Bild eines Künstlers ändern würde. Also man kann sich das kaum vorstellen. Und bei Duchamp war es für mich schon so, dass sein Bild, also das Bild, das ich von ihm hatte, eine gewisse Akzentuierung erfahren hat.
Naja, es ist vielleicht so, wenn man in Duchamp einen leichten Zyniker sieht, der sehr reflektierend arbeitet oder gearbeitet hat, so könnte man durchaus sagen, dass die Stimme sehr wohl zu ihm passt.
Also dieser Zyniker, der einen aus Bildern, aus Fotografien entgegenlächelt, das ist eigentlich verschwunden. In seinen Worten oder in seinem Tonfall habe ich das erste Mal etwas verstanden, was viele Gesprächspartner von ihm geschildert haben, dass er eben besonders freundlich und charmant und entgegenkommend sei. Und diese Stimme verleiht ihm, glaube ich, eine ungeahnte Präsenz. Sie ist nie gegen andere, sondern höchstens gegen sich selbst gerichtet. Und ich werde vor allem einen Satz nie vergessen, der da lautet, I want to be free and I want to be free for myself foremost.
Yes, that's very important for me not to be engaged in any groove. I want to be free and I want to be free for myself foremost.
Das ist in einer Tonlage, eben dieses französisch-englische gesprochen, das zwischen einer Dämonie und einer Zerbrechlichkeit hin und her schwankt, also mit so einer zitternden Stimme und trotzdem also dieser dämonische Hintergrund, wo man das Gefühl hat, das ist wirklich jener Mann, der sich jahrzehntelang mehr oder weniger gewollt oder ungewollt eben dem Kunstbetrieb entzogen hat.
Is there any way in which we can think of a ready-made as a work of art?
That is the very difficult point. Because art first has to be defined. All right. Can we try to define art? We have tried. Everybody has tried. And every century there's a new
Auf die Frage, ob man das Readymade als Kunstwerk betrachten kann, meint Duchamp, das Problem liegt darin, dass man zuerst definieren muss, was Kunst ist. Das Readymade ist ein ironischer Kommentar zu der Tatsache, dass es keine unveränderliche Definition dessen gibt, was Kunst ist.
Because it says, here it is, a thing that I call art, I didn't even make it myself. As we know, art, etymologically speaking, means to make, hand make. And there, instead of making it, I take it ready made. So it was a form of denying the possibility of defining art. And because you don't define electricity, you just see the results of electricity, but you don't define it.
Ich glaube, ich kann mir erklären, warum es eigentlich da nicht in schriftlicher Form vorliegt, da es ja einige Bände gibt schon mit Aussagen von Duchamp, sehr viele Interviews mit ihm. Und in den Radiointerviews sind eben nicht wirklich neue Dinge, sind manche Dinge, die er fast wortwörtlich auch woanders gesagt hat und die ohnehin veröffentlicht sind.
Ja, es sind eben zwei Komponenten. Die Wissensebene würde betreffen einfach die Einsicht, dass sein Werk eigentlich viel zerbrechlicher ist, als man das normalerweise so aus Abbildungen sieht. Und wenn man in Philadelphia seinem Werk eben begegnet, sei das jetzt irgendwelche Einzelwerke oder das große Glas oder das, was ich als unbekanntes Meisterwerk bezeichnen würde, die sind im Original auch sehr eben gebrechlich und empfindsam. Und das spürt man aus dieser Stimme heraus und das unterstützt das. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Wissensebene, die man eben auch gedruckt sehen kann, und da ist er ungeheuer präzis und da sollte man also auf jede Tonlage auch hinhören.
Ich habe das einmal so festgestellt, dass eben das Interessante an Duchamp vor allem das ist, dass er fast stets, wie man sich überhaupt erst angefangen hat, sich für ihn zu interessieren, gerne Auskunft gegeben hat über seine Sachen. Aber wenn man sich die Sachen genau anschaut, so wird er peinlichst vermieden, irgendetwas zu erklären mit diesen Antworten. Also es sind Antworten, die einen schnellen Frager sicherlich im ersten Moment befriedigen, denn er hat ja geantwortet. Erst wenn man genauer nachdenkt darüber, was er gesagt hat, zeigt sich öfters, dass sich eben noch mehr Rätsel auftun.
Meistens ist es auch so in den Transkriptionen, dass die Untertöne einfach wegfallen. Also wenn man dieses Interview liest, dann fehlt einfach etwas. Und ich glaube, dass eben die Stimme eines Künstlers nicht nur ein Akzidenz seiner optischen Erscheinung ist. Also wenn ich einen Film sehe, dann ist er mir eigentlich viel weniger präsent, also bei Fotos schon gar nicht, weil man ja bei Fotos immer sehr viel interpretieren kann, aber auch bei einem Film mit den Bewegungen. Und das ist einfach eine zusätzliche Dimension, für die wir eigentlich das Organ verloren haben.
Vielleicht ist das, was der Duchamp gesagt hat, dass das Kunstwerk ja eigentlich dann immer erst wieder vom Betrachter auch gemacht wird, der macht es erst fertig, eben so wichtig bei ihm, da er ihm nie etwas so klar ausgedrückt hat. Und es sind jedes Werk von ihm ist eigentlich mit Rätsel versehen. Und auch, vielleicht kann man sich dadurch erklären, dass er auch fast stets noch aktuell ist und immer wieder sich Kunsthistoriker oder andere Wissenschaftler finden, die immer wieder auf ihn hineinfallen, wenn man es vielleicht so sagen kann, und sich eben ausgiebig mit ihm beschäftigen.
How do you feel about the works of art of the past, their deification in museums?
I have a very definite theory, call it theory, so that I can be wrong, that a work of art exists only when the spectator has looked at it. Until then, it's only something has been done.
Ein Kunstwerk existiert dann, wenn der Betrachter es angeschaut hat. Bis dahin ist es nur etwas, das gemacht worden ist und wieder verschwinden kann, ohne dass jemand davon weiß.
And posterity keeps the museums full of paintings, don't they? Do they? My impression is that
these museums, called the Prado, called the National Gallery, called the Louvre, are only receptacles of things that have survived.
Die Museen sind nichts anderes als Gefäße für Dinge, die überlebt haben und wahrscheinlich mittelmäßig sind.
Reason to make them so important and big and beautiful, and there's no justification for that label of beautiful.
Die Bilder haben überlebt, nicht weil sie schön sind, sondern nach Gesetzen des Zufalls.
It's because they have survived by the law of chance. We probably have lost many, many other artists of those same periods who were as beautiful or even more beautiful.
And how do you feel about the consecration of your own works in museums?
The same way. I'm not concerned because I don't consider myself any different from the others. And I think my real feeling is that a work of art is only a work of art for a very short period.
Ein Kunstwerk ist immer nur für eine kurze Zeitspanne ein Kunstwerk. Es gibt ein Leben in einem Kunstwerk, das noch kürzer ist als die Lebenszeit des Menschen. Nach 20 Jahren hat ein impressionistisches Gemälde aufgehört, ein impressionistisches Gemälde zu sein. Sie überleben, weil es Kuratoren der Kunstgeschichte gibt.
So I apply this rule to all artworks, and they, after 20 years, are finished. Their life is over. They survive, all right, because they are curators of art history.
Musik von Marcel Duchamp, ein musikalisches Erratum aus dem Jahr 1913, das den gleichen Titel trägt wie Duchamps großes Glas, das sich heute in Philadelphia befindet, die Braut von ihren Junggesellen nackt entblößt sogar. Zur Realisierung von Duchamps musikalischem Erratum braucht man einen Trichter, eine Spielzeugeisenbahn mit offenen Waggons und Bälle, die in den Trichter gelegt werden. Die Bälle haben Nummern und repräsentieren je einen Ton, zum Beispiel auf dem Klavier. Der Zufall entscheidet, wie die Bälle aus dem Trichter in den Spielzeugzug fallen. Auf diese Weise wird die Tonfolge der Komposition festgelegt. Sie ist also variabel. Die Version, die Sie gerade hören, ist von Mats Persson und Christine Scholz.
Es ist schwer vorstellbar, dass diese Interpretationen so intendiert waren von ihm, aber das ist ja bei jedem Musikstück also schwer nachzuvollziehen. Aber es ist einfach das erste Mal eine Zufallsmusik, die eben hier komponiert worden ist und die zu seiner privaten Mythologie eben in einer gewissen Weise dazugehört, die sehr viel witzige Passagen hat, aber eben das erste Mal ganz konsequent den Zufall ins Spiel bringt und wo eben die Dinge, die man nicht hört, genauso wichtig sind wie die Dinge, die man hört. Und davon hat eben dann zum Beispiel John Cage sehr viel gelernt, der ihn ja sehr verehrt.
Mats Persson und Christine Scholz kommen dem Wunsch von Marcel Duchamp, das musikalische Erratum auf einem möglichst neuartigen Instrument darzubieten, dadurch entgegen, dass sie zwar auf gewöhnlichen Klavieren spielen, aber nicht die übliche Mechanik verwenden, sondern einen kleinen elektrischen Motor, der mit einer rotierenden Scheibe an die Klavierseiten herangeführt wird und verschiedene Obertöne erzeugt. Auf der Plattenhülle schreibt Bengt Emil Jonsson: Ich denke mir, Duchamp wird in seinem Himmel darüber schmunzeln, denn in den Notizen zu seinem großen Glas spricht er davon, wie die Braut beim Entkleiden durch die Junggesellen aufblüht, auf elektrischen Befehl. Die Kunstgeschichte ist nicht die Kunst.
An art history is not art. I don't believe in preserving. I think, as I said, the work of art dies. It's a thing of contemporary life. In other words, in your life you might see things. It's because it's contemporary with your life. It's been made at the same time as you were alive. And it has all the requisites of a definition of work of art, which is to make. And your contemporaries are making works of art. They are works of art at the time you live. But once you are dead, they die too.
Ich glaube, es ist eine Schwierigkeit bei Radiointerviews, die da nicht aufgeschrieben werden, dass sie einfach an einen Moment, nämlich der Sendung, gebunden werden. Auch das Ausborgen von akustischem Material ist wesentlich schwieriger, als man auch einen irgendwo versteckten Text, den kann man sich immer noch kopieren lassen. Das Abspielen auf Tonband ist oft aus rechtlichen Problemen wesentlich schwieriger.
Ja, das ist eben die eine Seite, aber die andere Seite ist eben, dass es aus dieser Flüchtigkeit eben emportaucht. Das gewinnt einfach eine Präsenz, die ein Bild ja nie hat. Wir tun zwar immer so, als ob die Bilder oder Abbildungen oder Werke präsent sind, aber das sind sie ja eigentlich nicht. Erst durch unsere Interpretation kommen wir dann so langsam hinein und also ein Bild bedarf immer der Interpretation, damit es also Gegenwartsdimension bekommt. Aber eine Stimme erklingt in uns. Wir haben eigentlich keine Distanz dazu. Und Duchamp eben hat auch gesagt, man kann schauen, sehen oder sehen, schauen, das weiß ich jetzt nicht mehr, also schauen, sehen, aber man kann nicht hören, horchen oder auf das Hören horchen. Das sieht man einfach diese zwei Dimensionen. Also für mich ist die Stimme in ihrer Flüchtigkeit von mindestens genau derselben Präsenz wie eben die Bilder oder die Werke.
Die persönlichen Aussagen eines Künstlers können zum Teil sehr, sehr wichtig sein. Sie können, dürfen aber nicht hundertprozentig immer ernst genommen werden. Da muss man sich selbst auch ein bisschen zurechtrücken, denn ich glaube, jeder von uns verwendet dann ein Künstlerzitat sehr gerne, wenn es einem genau gerade in eine Theorie hineinpasst, und lässt dann gern das andere, was der auch gesagt hat, und die Künstler widersprechen sich ja auch manches Mal, gern weg und sagt, das war eben nicht so richtig gemeint, während das andere, das ich da gerade zitiert habe, unterstützt meine These ziemlich genau. Ein Künstler, das ist so ähnlich wie jeder Mensch, wenn man ihn öfters fragt, wird er sich erstens einmal, glaube ich, sehr oft wiederholen und manches Mal wird er sich auch widersprechen. Und das kann man dann, glaube ich, nicht so ganz aufrechnen, wie wenn man wirklich etwas geschrieben hat. Es ist ein großer Unterschied, ob man in einem mündlichen Gespräch etwas von sich gibt oder ob man Zeit hat, sich das, was man gesagt hat, noch einmal genau durchzulesen und auch so zu formulieren, dass man dazu stehen kann.
Das ist sicher ein Problem und das ist sicher zu verurteilen, aber es ist halt auch so, dass die Kunstkritiker oder Kunsthistoriker einfach auf den Informationswert schauen. Und es mag schon sein, dass er eben in diesem Interview nicht besonders viele Informationen preisgegeben hat. Aber die Information, die eben in der Stimme liegt, die muss man eben erst hören lernen, so wie man eben auch erst schauen lernen muss.
Es ist vor allem einmal eine nette Quelle. Ich meine, es hat etwas mit Aura zu tun, dass man die Originalstimme hört. Ansonsten ist es genauso korrekt oder nicht korrekt wie jedes andere, wo man einen Künstler zitiert, der vielleicht sogar im ersten Moment rasch sein Einverständnis gibt, dass man ihn jetzt auch schriftlich so zitieren kann, aber doch nicht die Möglichkeit gehabt hat, das wirklich total durchzudenken, was er hier gesagt hat.
Man muss ganz klar sehen, dass es auch sowas wie eine Weltanhörung und nicht nur eine Weltanschauung gibt. Das ist jetzt in unserer Zeit oder in den letzten Jahrzehnten so etwas in die Esoterik verbannt worden. Es gibt ja Leute, die sich dem widmen, Es gibt eben diesen Begriff der Agroasis, der Weltanhörung von zum Beispiel Forschern wie Hans Kaiser. Aber in der Forschung, also in der Wissenschaft, oder der, also wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, da wird das eigentlich übersehen, und das ist sehr schade. Man sollte seine Wahrnehmungskraft eigentlich auf diesen Bereich ausweiten. Also noch einmal zu Duchamp. Es gibt ja diesen Ausspruch von Joseph Beuys, dass Marcel Duchamps Schweigen überbewertet werde, aber man kann das ergänzen, dass eben seine Stimme eigentlich unterbewertet wird.
Und falls Sie nun endlich einmal genau wissen wollen, welche Stimme welchem Kunsthistoriker gehört, es spricht jetzt Wolfgang Drexler, Wien.
Ich glaube, dass ein System gehabt hat, das sehr, sehr offen war. Und ich glaube nicht, dass man das so leicht trennen kann, dass man sagt, das ist die eine Seite, die hat ihn halt gern, weil er so viel interpretierbar ist, jetzt auch zum Schreiben viel hergibt, sondern ist für die Künstler genau dasselbe. In dem Moment, wo es eben so eine Offenheit ist, kein total festgelegtes Schema, in dem Moment ist ja auch viel Platz für eigene Ideen und erregt an. Das ist, glaube ich, ich glaube, John Gage hat das gesagt, er muss schon deswegen ungefähr in dem Sinn ein großer Künstler sein, weil er so viele Leute angeregt hat. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element, und wenn man es sagt, warum gerade heute, so glaube ich, kann man auch sehen, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Wunschdenken, nicht? Nach so viel Malerei wünscht man sich jetzt wieder, dass der große Antimaler wieder ein bisschen mehr als Großvater in den Vordergrund tritt, Bild. Also, und Duchamp hat sich eigentlich nicht gegen das Malen, wie auch sein großes Glas, kann man ja sagen, ist ein Gemälde, auch wenn man durchschauen kann, als gegen die Handschriftlichkeit des Künstlers gewährt, also auch praktisch gegen die Aura. In dem Sinn müsste er auch eigentlich ja fast gegen sein Interview sein, weil er da seine Stimme wiederum eine Art Handschrift mitteilt. Und ich glaube, das ist etwas, was heute auch wieder stark diskutiert wird bei jüngeren Künstlern, eben dieses als Reaktion gegen extrem handschriftliche Malerei der letzten Jahre, eben das hier in Reaktion einsetzt.
Und hier noch einmal Thomas Zaunschirm aus Salzburg.
Man vergisst, dass zum Beispiel ein Duchamp erst mit 50 Jahren seine erste Personalausstellung hatte und 8 Jahre später, das war im Jahr 1945, den ersten Museumsankauf. Und das erste ausführliche Interview war eben, wie er 51 Jahre alt war, und aus seiner Heimat, also von französischen Journalisten, wurde er überhaupt das erste Mal als 67-Jähriger für ein Gespräch herangezogen. Und er hat also unendlich viel Geduld nicht nur in sein Werk investiert, von dem man immer so tut, als ob er da eigentlich nur die Readymades geschaffen hätte, aber er hat eben sehr geduldig und meticulös, wie er selber gesagt hat, gearbeitet. Und diese Geduld hat er einfach auch in seinem sehr langen Leben investiert, und von dieser Geduld könnte man eigentlich auch profitieren und lernen. Und ich glaube sogar, dass in seiner Stimme etwas von dieser unendlichen Geduld zu spüren ist.
Yes, the ready-mades, of course. It was a deliberate activity by which I forgot all about my meticulosity. It was again a form of freeing myself from any form of program. Suppose I started a glass and then I would go on.
Das Ready-Made war eine Art von Selbstbefreiung.
Technique and so forth. But probably one day I woke up and said, why should I be so meticulous? I'm contradicting myself again, see? And I did by thinking of the ready-made. I suppose that was the psychology.
Es ist sehr wichtig für mich, mich nicht in einem eingefahrenen Gleis zu bewegen. Ich möchte frei sein, frei vor allem von mir selbst.
There seems to be a great fear in yourself of pomposity. And this introduction of a technique which is so casual, it does seem to free you from any engagement with yourself almost.
Correct. Yes, that's very important for me, not to be engaged in any groove. I want to be free, and I want to be free from myself almost.
Yes, I think that is your unique contribution, a desire to dissociate your ideas even from yourself.
Mm-hmm.
But the ready-mades, which seem so casual, still retain an aura of precision. The limiting of their number, the choosing of an occasion when you will make a ready-made.
Ich kann es nicht ändern. Ich bin eben ein penibler Mensch.
I introduced again very elaborate decisions about details, even in the ready-made. The fact that it was not made with my hands didn't stop me from finding other ways of applying my meticulous technique on to them, you see? I suppose, in spite of myself, I'm a meticulous man.
Das Interview mit Marcel Duchamp stammt übrigens aus dem Archiv von Audio Arts in London. Audio Arts, das ist eine Kassettenedition, die seit vielen Jahren Soundarbeiten und wichtige Tondokumente von Künstlern herausgibt. Geleitet wird Audio Arts von Bill Furlong, der selbst als bildender Künstler mit Sound arbeitet.
Hello, this is Bill Furlong from the Audio Arts Studio in London with the first of a series of reports on new artists' work in sound.
Bill Furlong hat sich mit seiner Audio Arts Edition inzwischen einen solchen Namen gemacht, dass er für Künstler aus aller Welt zu einer der wichtigsten Adressen geworden ist, wenn es darum geht, Soundarbeiten in Umlauf zu bringen. Davon wird das Kunstradio heute und auch in Zukunft profitieren, indem uns Bill Furlong Neues aus seinem Archiv zukommen lässt.
The first piece I'm going to present is a new work by the sculptor Richard Long. It's called A Round of Desert Flowers. And it derives from an 8-day walk Long made recently in the Hexia Mountains of Joshua Tree, California.
Die erste neue Arbeit aus Bill Furlongs Archiv stammt von dem britischen Bildhauer Richard Long, der allerdings Steine nicht behaut, sondern von langen, oft beschwerlichen Erkundungsgängen durch das, was uns an Landschaft noch verblieben ist, Fotodokumentationen mitbringt und Steine, die er dann auf dem Boden oder an den Wänden von Museen und Galerien zu Kreisen oder Spiralen anordnet, die von großer poetischer Kraft sind. Auch die Soundarbeit, die Bill Furlong vorstellt, hat sich aus einer Exkursion Longs entwickelt, und zwar einer 8-Tage-Exkursion durch kalifornische Berge. Long verwendet eine Gitarre, die in diesen Bergen gespielt wird. Die Tonkonstruktion besteht aus Schleifen mit 56 Noten. Der Titel A Round of Desert Flowers ist ein typischer Richard Long-Titel. Er kann vieles bedeuten, zum Beispiel ein Rondo, ein Kanon, ein Rund, eine Runde, eben A Round aus Wüstenblumen.
So, a new work by Richard Long, A Round of Desert Flowers. Thank you. of Desert Flowers by Richard Long. And now a piece from Toronto, Canada by Dan Lander.
Und jetzt eine Tonbandarbeit mit computergespeicherten Tönen von Dan Lander aus Toronto mit dem Titel So weit, so gut.
And the work is called So Far, So Good.
So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So far. So far. So far. So far. So far. So far. So far.
We're from Toronto now to the Soviet Union. The next piece is an extract from a work by a group of artists who call themselves Popular Mechanics.
Und jetzt stellt Bill Furlong eine Arbeit aus der Sowjetunion vor. Eine Arbeit mit dem Titel Insektenkultur. Sie stammt von einer Gruppe, die sich den englischen Namen Popular Mechanics gegeben hat. Der Kopf der Leningrader Gruppe, Sergei Koryokin, hat eine klassische Musikausbildung genossen. Zusammen mit bildenden Künstlern erarbeitet er Performances und Soundarbeiten, deren Wurzeln im Futurismus, im Dadaismus und in der Punkkultur liegen. Das war also die Arbeit der Gruppe Popular Mechanics aus Leningrad. 1988 wird Bill Furlong noch eine Reihe anderer Soundarbeiten aus der Sowjetunion vorstellen. Der letzte Ausschnitt aber ist aus einer Produktion von Audio Arts in London für den schwedischen Rundfunk.
And the last piece in this first audio report from London is a work specifically made for the radio by Audio Arts, and its title is based on two Swedish words, väst fem, väst futon.
Ils avaient leurs chevaux, ils couraient la campagne avec leurs chevaux. Bon, on a fait combien de questions sur le privilège? Je crois qu'il faut rétablir quelque chose. Il me semble que c'est pas la monarchie qui a inventé le privilège, mais le privilège qui a inventé la monarchie. Il y a des choses comme ça. Det är framförallt intressant och avgörande i sammanhanget är att vi kan aldrig delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete. Vore det bra om Sverige kunde bli medlem i EG? Jag tror att det är en förutsättning för Sveriges långsiktiga utveckling.
It's nearly quarter to nine. Is she normally this late?
Närmar vi oss vår orgasm. Plötsligt börjar du allt mera försvinna från dig. Jag glömmer. Allt är blott en väldig irrande skugga. På natten slukar vaksamt rummet där Mariana ligger.
Du 30 septembre au 6 octobre, c'est l'anniversaire des supermarchés. Bravo.
So good.
Pendant 6 jours, les supermarchés, bravo.
Thank you. Tack.
Thank you very much.
So mycket.
That's all right. Ingen chock.
Good morning.
God morgon.
Good afternoon.
God middag.
Good evening.
God afton.
God afton. God
afton. See you later. Vi ses.
This is Mr.
När.
What?
Vad?
How? Hur?
Und an dieser Stelle müssen wir aus Bill Furlongs Parade neuer Soundarbeiten von Künstlern aussteigen. Im heutigen Kunstradio hörten Sie Marcel Duchamp, Wolfgang Drexler, Thomas Zaunschirm und Bill Furlong. Außerdem Musik von Marcel Duchamp und akustische Kunst von Richard Long, Dan Lender und der Gruppe Popular Mechanics aus Leningrad. Aufnahme Helmut Zahartnik, Regie Reinhard F. Handel. Im nächsten Kunstradio, heute in einer Woche um 22.15 Uhr, machen wir einen Besuch im Artpool-Studio und Soundarchiv des Künstlers György Galantay in Budapest und spielen Ihnen eine in diesem Archiv aufgefundene Radioperformance des 1980 verunglückten Künstlers Tibor Hojas sowie das Hörstück Ohrenstreu von Andreas Roseneder und Reinhard F. Handel vor.